Jemand bekommt eine schlechte Nachricht und als Reaktion darauf legt die Person sich erstmal ins Bett, um zu schlafen tatsächlich.
Ein Trauma ist ein Erlebnis, was die meisten Menschen als sehr furchterregend betiteln würden oder empfinden würden.
Wie ist es denn aus deiner professionellen Sicht, wenn jemand in akuten Traumasituationen sich erstmal hinlegt?
Also wie du es vorhin schon gesagt hattest, jeder Traum kommt, um zu helfen.
Vielleicht kennst du das aus Krimis oder vielleicht sogar aus dem echten Leben, was ich nicht hoffe. Jemand bekommt eine schlechte Nachricht und als Reaktion darauf legt die Person sich erstmal ins Bett, um zu schlafen tatsächlich. Ob das eine Reaktion ist, die öfter vorkommt, kläre ich heute mit Dr. Caroline Max-Dick. Außerdem sprechen wir über den Zusammenhang von Trauma und Schlaf und was Schlaf überhaupt mit psychischen Ausnahmesituationen oder mit Diagnosen sogar zu tun haben kann. Ich bin Mentorin für eine erholsame Mensch-Bett-Beziehung. Ich bin Schlafcoach, Produktexpertin rund ums Bett, Host des Besser-Schlafen-Podcasts, Schlafenthusiastin, Inhaberin von Bett & Raab und Zeit fürs Bett. Mein Name ist Eva Bovert und ich bitte dich, Caroline, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, vielen Dank, liebe Eva, auch für die Einladung zu deinem Podcast. Ich glaube, ich bin genauso leidenschaftliche Schläferin wie du und befasse mich ja auch beruflich schon so sehr, sehr lange damit. Also ja, ich darf mich auch Schlafexpertin nennen, habe in Dresden hier eine Spezialpraxis für Schlafstörungen und ich beschäftige mich tatsächlich seit 25 Jahren jetzt mit dem Thema. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert über meinen Nebenjob als Studentin. Irgendwann stand da am schwarzen Brett Nachtwache im Schlaflabor gesucht. Da dachte ich, nachts wachen, das kann ich. Und habe mich auf die Stelle beworben, habe es bekommen. Und von der ersten Nacht an war ich fasziniert, was da alles so passiert. Das heißt, ich war im Schlaflabor, habe die Leute verkabelt und mir dann angeschaut, wie die schlafen. Und habe ich sehr schnell festgestellt, dass die Menschen, die wegen nicht-organischen Schlafstörungen dort sind, also mit Albtraumstörung oder Insomnien, Ein- und Durchschlafstörung, dass die dort zwar sehr gut diagnostiziert wurden, dass die aber dann eben eher mit einem Händedruck und alles gut gewünscht wieder auf die Straße gesetzt wurden, weil die dort tatsächlich nicht behandelt werden konnten. Und da dachte ich mir, ah, das ist meine Nische. Ich finde das spannend, ich finde das interessant. Und habe von da an mein Studium darauf ausgerichtet, habe meine Doktorarbeit dazu geschrieben und bin nach wie vor fasziniert von diesem Thema. Es gibt ja ständig was Neues. Das heißt, ich bin Schlafwissenschaftlerin und Schlaftherapeutin mit ganzer Leidenschaft und sehe jetzt eben täglich Menschen in meiner Praxis, die unter Schlafstörungen leiden. Und freue mich, dass ich denen in dieser ganzen Bandbreite auch tatsächlich eine gute Unterstützung anbieten kann.
Ich starte mit einer privaten Frage. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
Ich habe heute Nacht tatsächlich sehr gut geschlafen, aber das ist auch wirklich eine gute Frage, Eva, weil während meines Studiums habe ich tatsächlich auch selber eine Schlafstörung bekommen durch die Nachtdienste und dann am Tag studieren. Das heißt, das hat meinen Rhythmus ordentlich durcheinander gebracht. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche und ich bin grundsätzlich auch eine sensible Schläferin. Das heißt, wenn in meinem Leben irgendwas los ist, dann reagiere ich mit einem fragmentierten Schlaf. Ich sag mal so, ich war wahrscheinlich nicht sehr aufgeregt wegen unseres Termins heute. Ansonsten hätte ich schlechter geschlafen, aber ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Vielen Dank. Wie hast du denn geschlafen?
Gut. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh im wahrsten Sinne, wenn ich weiß, dass ich früher aufstehen muss als gewohnt. Und heute war es so. Und wenn ich denn früher aufstehe, als ich gewohnt bin und als es meine biologisch beste Zeit wäre, ist mir wirklich schlecht. Da merke ich körperlich, ich bin noch nicht fertig, erholt, ja. Und ich kann mich trotzdem fallen lassen und mich entspannen, aber ich habe im Hinterkopf immer so ein Gefühl, ach man, morgen musst du wieder so früh aufstehen. Und das nervt mich, wie alle anderen Menschen auch tatsächlich, ja.
Ja.
Aber abgesehen davon habe ich sehr entspannt und sehr gut geschlafen. Für mich ein bisschen zu kurz. Aber gut, so ist es nun mal. Wir zwei, wir reden heute über die Bedeutung von Schlaf bei Trauma und psychisch belastenden Situationen. Und wir fangen mal ganz von vorne an. Vielleicht grenzt du mal für mich und alle anderen, die jetzt zuhören, einmal ab, was sind die Aufgaben oder was machen Psychologinnen und Psychologen und Psychiaterinnen und Psychiater? Was ist da der Unterschied?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das ist ja nicht ganz durchsichtig, was die einzelnen Berufsgruppen so machen. Also, es gibt die PsychiaterInnen, die haben Medizin studiert und dann die Facharztausbildung zum Psychiater oder zum Psychiater und Psychotherapeuten gemacht. Und es gibt PsychotherapeutInnen, also wir haben Psychologie studiert und anschließend die Fachweiterbildung zur Psychotherapeutin gemacht.
Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie das ein oder andere Berufsfeld Medikamente verschreiben darf?
Ja, die Ärzte dürfen Medikamente verschreiben, wir PsychotherapeutInnen machen das nicht. Also die psychologischen PsychotherapeutInnen, so heißt das, wir verschreiben keine Medikamente.
Ja. Vielen Dank, dass du das nochmal. Es ist wirklich manchmal nicht so ganz leicht, wenn man da nicht drin ist, ne, das nochmal so klar zu kriegen. Caroline, große Frage. Was genau ist ein Trauma?
Ja, eine große Frage, aber tatsächlich mit einer ganz knackigen Antwort. Ein Trauma ist ein Erlebnis, was die meisten Menschen als sehr furchterregend betiteln würden oder empfinden würden. Zum Beispiel ein Autounfall, ein Flugzeugabsturz, aber eben auch ein Überfall, ein Übergriff. Alles das erzeugt in uns eine große Angst und das empfinden wir dann eben als Trauma.
Empfinden alle Menschen gleiches Trauma bei gleicher Situation? Oder können Erlebnisse einmal traumatisch sich anfühlen und für vielleicht pragmatischere Persönlichkeiten gar nicht?
Richtig, genau so ist es. Also es gibt halt Menschen, die Identisches erlebt haben und die eine Person entwickelt dann eine posttraumatische Belastungsstörung und die andere Person empfindet es auch als schlimm, aber kann es halt irgendwann wegstecken.
Genau. Also die Frage, ne, die daran angrenzt, ist natürlich, was genau ist diese posttraumatische Belastungsstörung? Kurz heißt es ja auch PTBS, ne? Oder?
Genau, ja. Richtig, die PTBS. Dann lass uns PTBS nehmen. Als Begrifflichkeit, dann brechen wir uns nicht so die Zunge. Also genau, die PTBS tritt quasi dann auf, wenn die Person, die das Schlimme erlebt hat, das nicht so gut verarbeiten kann, dass die Psyche das wegpackt. Man kann sich das so vorstellen, wie durch dieses schlimme Ereignis, nehmen wir zum Beispiel mal einen Autounfall, bekommt unsere Psyche so innere Bilder, wie das alles passiert ist. Häufig ist es auch mit Gerüchen verbunden oder mit Geräuschen verbunden. Und ein Mensch, der das gut verarbeiten kann und dann keine PTBS bekommt, hat dieses Bild komplett zusammengepuzzelt. Also da fehlen keine Teile mehr. Und wenn das Puzzle komplett ist, dann kann das unsere Psyche nach hinten schieben in unser Gedächtnisarchiv. Und wann immer die Person dann dran erinnert wird, ist es immer noch schlimm und wird immer noch als belastend empfunden. Es erzeugt aber nicht die Symptome wie bei einer PTBS. Und Menschen, die eine PTBS entwickeln, bei denen ist es so, dass dieses Bild nicht komplett zusammengepuzzelt ist. Da fehlen Dinge. Einfach aus emotionaler Sicht. Das müssen jetzt gar keine Gedächtnislücken sein, sondern das sind einfach so emotionale Komponenten, die fehlen. Und deshalb kann die Psyche das nicht nach hinten ins Gedächtnis schieben, sondern es bleibt vorne. Und dann kommt es zu sogenannten Intrusionen oder Flashbacks. Das heißt, wenn so ein Trigger kommt, also so ein Erinnerungspunkt, dann tritt das ganz plötzlich im Erleben der Betroffenen so auf, als ob das Trauma gerade erst passiert wäre. Also die sind dann mental wieder in der Situation drin, haben dann eben die, wir sagen dazu, psychophysiologischen Symptome. Also das Herz schlägt ganz schnell, der Mund wird ganz trocken. Der Kopf spielt verrückt, die können an nichts Klares mehr denken. Und wenn die Person das dann eben so wieder erleben, ist es logischerweise wahnsinnig belastend, weil die exakt dieselben Gefühle haben wie in dem Moment, als es passiert ist oder kurz nachdem es gerade passiert ist.
Kann sowas auch auftreten, ein Jahr nach dem schlimmen Erlebnis plötzlich, wo man denkt, na, eigentlich habe ich es ja weggesteckt, aber anscheinend doch nicht?
Wir haben ja den ICD-10-Diagnosekatalog sozusagen. Da stehen die ganzen Kriterien drin, die wir abklappern müssen, um dann die Diagnose zu vergeben. Und für die PTBS steht drin, dass mindestens innerhalb des ersten halben Jahres diese Symptome aufgetreten sein müssen. Ich mit meiner therapeutischen Erfahrung und aus meiner Sicht würde diese Zeitgrenze aber gar nicht mal so hart sehen. Ich habe immer wieder PatientInnen, die kommen dann nach 10 Jahren oder tatsächlich auch länger zu mir und sagen, ich habe da was geträumt oder ich hatte da so ein Bild vor Augen und jetzt puzzelt sich das für mich alles so langsam zusammen. Das heißt, ich finde das Zeitkriterium, was uns da vorgegeben wird, tatsächlich ganz knapp, weil ich habe halt immer wieder erlebt, dass das tatsächlich auch Jahre später völlig aus der Kalten heraus kommen kann und dann sitzen die Menschen eben in diesem belastenden Erleben wieder drin.
Ja. Was sind denn bekannte Reaktionen auf ein Trauma oder auf ein traumatisches Erlebnis? Was begegnet dir vielleicht in deiner Praxis oder was kennst du unabhängig davon? Oder hast du alles schon erlebt?
Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob ich alles schon erlebt habe, aber verschiedene Dinge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, manche Menschen haben schon mal was vom Vagusnerv gehört. Vagus, das ist das Vagabundierende, das ist quasi so ein Nerv, der in uns drin ganz komplex verankert ist. Und der Vagusnerv kann verschiedene Modi quasi in uns herstellen. Und da haben wir zum Beispiel den Freeze-Modus, ne, dass wir wie einfrieren und in dem Moment vielleicht sogar tatsächlich eine Amnesie haben, also uns hinterher gar nicht mehr daran erinnern können und dementsprechend überhaupt nicht mehr die Situation außen herum mitbekommen, weil wir eben völlig erstarrt sind. Im gleichen Moment könnten wir aber auch so einen erschlaffenden Modus haben. Ne? Menschen fallen in Ohnmacht, kippen einfach um. Das ist auch so ein Notausschalter vom Körper. Wir rutschen zusammen, keine Muskelspannung mehr, auch meistens mit einer Gedächtnislücke verbunden. Es gibt auch Menschen, die werden dann ganz fahrig, die kommen dann so in diesen Kampf- oder Fluchtmodus, weil die das Gefühl haben, also beispielsweise, wenn die überfallen wurden, da ist jetzt jemand hinter mir, die sind unter einer wahnsinnigen Anspannung und haben das Gefühl, sofort wieder flüchten zu müssen. Ja, und was ich in meiner Schlafpraxis natürlich am häufigsten erlebe, das sind Albträume. Ne, dass die Menschen, die Betroffenen, dann das schlimm Erlebte tatsächlich im Traum weiterverarbeiten.
Also ich erzähle es immer wieder, ich erzähle es dir jetzt auch und vielleicht ist es für andere nichts Neues. Ich gucke total gerne Horrorfilme und manchmal gucke ich die auch abends und dann träume ich auch davon. Und auch unabhängig davon habe ich manchmal wirklich sehr starke Träume, die mit sehr viel Gefühlen und auch Schlechtem verbunden sind. Also ich würde auch sagen, dass ich ab und zu mal einen Albtraum habe. Und ich für mich weiß aber, dass der Albtraum meiner Verarbeitung dient. Auch wenn es in der Nacht noch so schlimm ist, macht mein Unterbewusstsein das, um mir zu helfen. So, das ist jetzt ganz nett, dass ich das sage, nutzt natürlich Menschen, die da wirklich einen hohen Leidensdruck haben, überhaupt nichts. Ja, nur das ist halt mein Weg, damit umzugehen und das funktioniert für mich ganz gut. Und in den meisten Fällen weiß ich auch sehr, sehr, sehr genau, woher diese ganz schlimmen Träume kommen. Ne?
Ja, ja.
Wie ist es denn aus deiner professionellen Sicht, wenn jemand in akuten Traumasituationen sich erstmal hinlegt? Ist das eine Reaktion, die man, ich mache Gänsefüßchen, als normal bezeichnen würde?
Durchaus, ja. Also wir hatten ja zum Beispiel diesen Ohnmachtszustand, da sackt der Körper sowieso zusammen und gibt uns damit ganz klar das Signal, Feierabend, ne, ruh dich mal aus. Also irgendwie bist du gerade komplett overloaded, komplett überfordert. Da sind ein paar Sicherungen durchgebrannt und dann eben zurück in den Alltag zu springen, macht die Psyche ohnehin nicht mit. Aber dann ist halt wirklich eine gute Idee, sich erstmal hinzulegen, die Reize auszuschalten, also eben mal nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken, Decke über den Kopf ziehen und dann erstmal der Dinge harren, was da passiert. Ja, du hattest ja vorher so ein bisschen erzählt, was du träumst, wie sich das zusammensetzt. Da würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Also es ist tatsächlich so, sobald wir die Augen schließen, fangen wir an zu träumen. Jeder Mensch träumt, auch diejenigen, die sich nicht dran erinnern können, träumen. Warum das so ist, also warum sich manche Menschen dran erinnern und andere wieder nicht, weiß man noch nicht. Das ist jetzt gerade ganz heißer Forschungsgegenstand. Aber Fakt ist, wir träumen alle. Und in der ersten Nachthälfte träumen wir eher die Dinge, die wir so erlebt haben. Also, ne, das ist quasi ein Aufarbeiten des Tages. Und in der zweiten Nachthälfte, da bereiten wir uns eher so vor auf den Tag. Das heißt, da kommen dann die späteren Erinnerungen, die anderen Aufgaben. Und wir können uns aber tatsächlich häufiger an das erinnern, was wir später in der Nacht geträumt haben.
Also bereiten meine Albträume später in der Nacht mich tendenziell eher auf den Tag vor, sozusagen. Ne?
Ja, könnte man sagen, hoffentlich hast du keine albtraumhaften Tage.
Nein, 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 ganz im Gegenteil. Also ich träume manchmal völlig komplexe Situationen, ne? Also auch Schlimmes, aber ja, das würde jetzt hier zu weit führen. Wie ist es denn mit Schlaf und Traumata? Welche Rolle spielt denn Schlaf überhaupt bei der Verarbeitung von solchen traumatischen Erfahrungen?
Also wie du es vorhin schon gesagt hattest, jeder Traum kommt, um zu helfen. Und tatsächlich sind es die Albträume eben auch, die kommen, um zu helfen. Schlechte Träume per se sind jetzt noch nicht unbedingt gleich eine Albtraumstörung, sondern verarbeiten einfach das, was am Tage so los ist. Und alles, was im Kopf stattfindet, ist irgendwie reingekommen. Unser Kopf denkt sich nicht selber aus. Unser Kopf ist nur sehr kreativ, die Dinge so zusammenzubasteln. Ja, und es gibt ja vielfältige Albträume. Da war vor ein paar Jahren in Salzburg in diesem Naturkundemuseum eine ganz spannende Ausstellung dazu. Die hatten so Miniaturwelten gebastelt mit den Dingen, die so Albträume beinhalten. Zum Beispiel nach einer Toilette suchen. Das mache ich ganz oft im Traum. Oder eben nackt in der Öffentlichkeit sein. Also das sind noch nicht mal die schwer traumatischen Dinge, aber alles, was halt auch peinlich, unangenehm sein könnte, spiegelt sich in solchen Träumen wieder. Bei Menschen, die eben tatsächlich so eine schlimme Traumatisierung erlebt haben, spiegelt sich das natürlich auch in den Träumen wieder. Manche können sich tatsächlich auch nicht dran erinnern, auch wenn das was ganz intensiv Erlebtes und Empfundenes ist, muss das nicht dazu führen, dass die sich an diese Träume erinnern. Aber an Albträume erinnert man sich ja, ansonsten wären es ja quasi keine Albträume in dem Moment. Die haben ja immer was mit einer bewussten negativen Bewertung oder einem bewussten negativen Empfinden zu tun. Ja, also die erlebten Dinge eines Traumas spiegeln sich tatsächlich auch in unseren Träumen wider.
Das heißt, es sind die Träume, aber ist es auch die Schlafqualität an sich, die für die Verarbeitung sorgen kann, dass alle Schlafphasen ausreichend geschlafen werden? Ist es die Schlafdauer? Ist es die Tiefe? Was ist es genau?
Also das Schlafbedürfnis der Menschen ist ja unterschiedlich. Die meisten Menschen brauchen so zwischen 7, 7,5 Stunden Schlaf. Also es müssen jetzt gar nicht diese 8 Stunden sein. Und die sollten natürlich in einer guten Qualität sein. Ne? Du hattest jetzt schon die Schlafstadien angesprochen. Also wir schlafen ja mit einer Schlafarchitektur. Das heißt, wir haben 3 sogenannte Non-REM-Phasen, der leichte, der mittlere und der tiefe Schlaf. Und wir haben den REM-Schlaf, also REM, Rapid Eye Movement, die schnellen Augenbewegungen. Und im REM-Schlaf wird tatsächlich das meiste Emotionale verarbeitet. Und das ist eben auch das, was wir am besten erinnern können, weil nach heutiger wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass also wir haben den REM-Schlaf am Ende eines Schlafzyklus und wir wachen immer auf nach dem REM-Schlaf. Manche können sich daran erinnern, manche nicht. Aber eben, wir wachen auf und wenn man was sehr Intensives geträumt hat, dann ist der Körper natürlich auch unter der entsprechenden Erregung und dann sind wir wach, wachen vielleicht auf mit einem Schreckreflex, mit einem Adrenalinkick und können eben so schnell nicht wieder einschlafen, was ja dann auch belastend ist und was sich dann eben auch arg auf die Schlafqualität und die Schlafdauer auswirken kann.
Ja. Also eins begründet das andere, begründet wieder das eine, ne? Es
Ja,
ist irgendwie
genau.
so ein, ja. Wie ist es denn mit Depression und Schlaf? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, gibt es einen Zusammenhang. Also es kann beides auftreten. Bei einer Depression kann es zu einer sogenannten Insomnie kommen, also Ein- und Durchschlafstörung, dass die PatientInnen dann einen fragmentierteren Schlaf haben, einen kürzeren Schlaf und der Schlaf auch eine weniger gute Qualität hat. Es kann aber auch zum Gegenteil kommen. Es kann zu einer sogenannten Hypersomnie kommen, also ein zu viel an Schlaf, dass sie dann ja 12, 13, 14 Stunden Schlafbedürfnis haben und dann aber trotzdem nicht richtig erholt sind. Also die fühlen sich dann trotzdem nicht frisch und fit, um aus dem Bett zu hüpfen.
Werbung. Was alle Menschen für eine gute Schlafqualität brauchen, ist ein gutes Bett. Und das gibt's bei Zeit fürs Bett in Karben, meinem Laden. Buche unter www.zeitfürsbett.de fürs mit UE deinen individuellen Beratungstermin zur Vermessung auf unserem Liegesimulator und wir schauen, welche Matratze am besten für dich passt. Natürlich gibt's bei Zeit fürs Bett mehr für deinen erholsamen Schlaf. Lattenroste, Bettgestelle, Kopfkissen, Zudecken, wunderbare Bettwäsche, sinnvolle Accessoires, Schönes und Außergewöhnliches für dein Schlafzimmer und vieles mehr. Und ja, ein tolles, passendes Bett allein ist manchmal nicht die Lösung, aber eine absolut notwendige Basis für deinen guten Schlaf. Wo? Bei Zeit fürs Bett in Karben in der Wetterau. Mein Team und ich freuen uns sehr auf dich. Werbung Ende. Und auch da ist es ja total differenziert zu betrachten. Also wir brauchen ja Schlaf immer und in herausfordernden Situationen noch dringender als sonst. Aber wenn einfach das Krankheitsbild es nicht zulässt, gilt es da was zu tun. Also dann ist einfach mal eine Woche schlafen, geht halt nicht und ja. Ist gar nicht die Lösung. Ja,
ja.
Also da gilt es, ne, und ich finde, da muss man sehr differenziert dran gehen. Und es sind auch, wenn Menschen so untereinander sprechen, wir sind alle hoffentlich liebevoll miteinander und das sind immer ganz tolle Ratschläge mit viel Herz, aber es funktioniert nicht und das ist oft gar nicht der richtige Weg. Ne? Da gilt es sich wirklich fachliche Hilfe auch zu holen. Ja? Mhm.
Also an dieser Stelle beißt sich auch immer wieder der Hund in den Schwanz. Also eine Funktion vom Schlaf ist ja die Emotionsregulation und die bräuchten wir ganz dringend, um solche psychischen Störungen mit dem Schlaf besser in Angriff nehmen zu können, also besser heilen zu können. Aber gleichzeitig ist es ja beispielsweise bei der Depression so, dass der Schlaf schlechter ist. Das heißt, die Funktion kann gar nicht genutzt werden. Und deswegen ist es manchmal so eine Abwärtsspirale mit der ganzen Symptomatik. Und wie du schon sagtest, dann ist es halt wirklich wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen, weil da kommt man alleine nicht wieder raus oder nur ganz schlecht wieder raus.
Ja. Und das sorgt dann für viel Frust und vielleicht für noch mehr Traurigkeit und was da alles mit einherkommt. Ne? Also umgekehrt ist es aber auch so, hast du ja gerade gesagt, dass ein hohes Bedürfnis nach Schlaf vielleicht sogar auch ein Anzeichen für ein Trauma sein kann. Ist das so?
Also definitiv ein Anzeichen für eine Depression, weil Depressionen kennzeichnen sich nicht nur durch Traurigkeit, sondern auch durch massiven Antriebsmangel. Traumata beinhalten oder posttraumatische Belastungsstörungen beinhalten meist auch depressive Symptome. Also ja, wenn ein Mensch dann ein erhöhtes Schlafbedürfnis hat, kann das tatsächlich auch ein Zeichen dafür sein, dass da gerade ein Trauma verarbeitet werden möchte.
Ja. Was ist jetzt zu tun, wenn die Belastung so groß ist, dass man nur schwer oder gar nicht schlafen kann? Was macht man?
Also am besten macht man einen Termin bei uns und wir kümmern uns dann drum. Also Ziel unserer Therapie ist es, den Menschen gemeinsamen Werkzeugkoffer zu packen mit sinnvollen Tools, dass die sich im Alltag gut selber helfen können. Also es gibt robuste Schläfer, da kannst du nebenan einen Bohrhammer aufstellen, die schlafen weiter, die können durch die schlimmsten Lebensphasen gehen und der Schlaf funktioniert trotzdem. Und es gibt halt sensible Schläfer, also wie gesagt, da gehöre ich dazu. Das heißt, wenn in meinem Leben eine Aufregung kommt, dann werde ich mit einem sensiblen Schlaf reagieren. Und dann ist das aber nicht die Vollkatastrophe, sondern dann habe ich einen guten Werkzeugkoffer mit Tools, die ich dann verwenden kann. Und wenn halt beispielsweise Psychotherapie nicht gleich zugänglich ist, dann kann man auf jeden Fall erstmal anfangen mit einem ausgewogenen Alltag, ausgewogenen Lebensstil. Dazu gehört eben gesunde Ernährung, Bewegung, ein ja, ausgewogenes Mindset, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ne? Wie bewerte ich die Situation? Bewerte ich das halt als Vollkatastrophe, dass ich jetzt schlecht schlafe? Oder sage ich mir, na meine Güte, dann ist es jetzt mal so. Ich überstehe meinen Tag schon und nächste Nacht wird dann besser. Genau, auf diese Art und Weise behandeln wir quasi Schlafstörungen, also unterstützen unsere PatientInnen dabei, alles das aufzubauen. Aber wenn jetzt eben nicht gleich ein Behandler zur Seite steht, dann kann man da auch schon mal gucken. Also je besser der Tag, umso besser die Nacht. Und wenn ich halt den ganzen Tag im Sprint meine Aufgaben erledige und dann von mir erwarte, dass ich ins Bett hopse und dann bitte die 8 Stunden ordentlich durchschlafe, sind die meisten Menschen schief gewickelt, weil so funktioniert's nicht. Also unser Schlaf braucht auch ein bisschen Raum, also dass wir abends runterfahren können, dass wir abends noch was Schönes tun. Und das muss nicht die Meditationsmatte sein, sondern das darf auch ein kleiner Serienmarathon sein oder ne, einen Podcast anhören, was lesen, alles, was der Seele gut tut, ist in dem Moment erlaubt. Aber wie ist denn das bei dir mit Horrorfilmen? Kannst du danach gut einschlafen?
Ja,
Ja, das war sehr gut.
Also erstaunlich. Und ich höre auch total gerne so Krimi-Podcasts, wo es ja manchmal auch super spannend vonstatten geht. Mhm. Und ich glaube, was du und ich gemeinsam haben und alle anderen, die Ähnliches tun, was wir tun, ist Wissen über Schlaf. Und deshalb ist es mir ja auch so wichtig, so viel aufzuklären wie möglich, dass genau das nämlich der Fall sein kann, dass Menschen abends im Bett liegen, nicht einschlafen können und nicht schier dran verzweifeln,
ja,
sondern das einfach auch mal so hinnehmen. Und das gibt's ja auch in meinem Leben. Also ich lebe ja auch und mir passieren ja auch Dinge. Also was ich nicht mache, ist Gedankenkarussell fahren. Ja, da stehe ich davor und winke so.
Ja, ein schönes Sinnbild.
weil ich einfach ganz genau weiß, dass es gar keinen Sinn macht. Ja, und das wünsche ich mir so sehr für andere auch, dass man Dinge natürlich achtsam wahrnimmt, achtsam mit sich umgeht, aber wie du schon sagst, da ein gutes Mindset hat und uns allen bewusst ist, dass von einer schlechten Nacht und ich sage jetzt auch mal drei schlechten Nächten, die Welt nicht untergeht und auch frische Eltern haben vielleicht ganz viele schlechte Nächte, viele Monate, auch die leben. Ja, also man kann, glaube ich, viel mehr schaffen, als man denkt, aber trotz allem gilt es, wenn diese externen Faktoren wie ein frisch gebackenes Baby jetzt keine Rolle spielt, sich, wenn es belastend wird, dann Hilfe zu holen, oder?
Mhm, richtig, ja.
Ja. Gibt es denn aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, das Bett, wenn das so lange eine Rolle gespielt hat, als vielleicht Ort der Heilung oder ich habe sehr viel Zeit im Bett verbracht, weil ich eine depressive Phase hatte, das Bett irgendwie wieder zu einem wunderschönen Ort der Erholung, dass diese Verknüpfung Bett und vielleicht Depression oder Trauma aufgelöst wird oder passiert es automatisch oder spielt es gar keine Rolle?
Also das ist ganz unterschiedlich, ne? Bei manchen Menschen spielt es keine Rolle, bei manchen Menschen kommt es ganz automatisch. Aber eben auch hier wieder, wenn Menschen da sensibler sind, vulnerabler sind, sollte man schon aktiv was tun. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Das Bett sollte ein Ort, es sollte halt so unsere Höhle sein, ne? Wo wir ganz sicher sind, wo wir Urvertrauen haben. Ich meine, im Tiefschlaf sind wir völlig bewusstlos. Man könnte uns wegtragen und wir würden es nicht mitbekommen. Also brauchen wir eine ganz positive und vertrauensvolle Verbindung zum Bett. Und ja, ach Gottchen, da sind die Möglichkeiten vielfältig, ne? Manchmal reicht es einfach nur, frische Bettwäsche aufzuziehen, anderes Waschmittel zu benutzen, dass man halt was anderes vor der Nase hat. Und dann ist der Wechsel groß genug. Und manchmal ist es halt auch so, dass man vielleicht die Zimmer tauschen sollte. Ne? Dass das, was vorher das Wohnzimmer war, vielleicht mal eine Zeit lang Schlafzimmer werden sollte oder man die Matratze auf den Fußboden legt. Das sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich empfehle meinen Patientinnen tatsächlich auch manchmal eine Zeit lang auf dem Sofa zu schlafen und bewusst keine Bettwäsche zu nehmen. Also wirklich ein olles Kratzekissen vom Sofa und die Kuscheldecke. Auch mal keinen Schlafanzug anzuziehen. Also eben alles genauso zu machen, wie man es nicht machen sollte. Aber einfach, dass diese Verknüpfung wegfällt. Schlafanzug ist Angst, Kopfkissen ist Angst. Hinzu, ich dümpel hier auf dem Sofa rum und wenn ich einschlafe, ist gut. Und wenn nicht, wäre es auch gut. Aber auf die Art und Weise entkoppelt man dann diese Gewohnheit von Bett ist Gefahr quasi.
Mhm. Ja. Ach, guck mal, das ist ein guter Tipp. Also natürlich, ne, Bett umdrehen, anderes Zimmer, neue Bettwäsche, ne, das sind alles Dinge, die kenne ich natürlich auch, aber so loyal und zuverlässig auf den Schlaf zu warten in einem völlig anderen Outfit, an einem völlig anderen Ort, ist für mich ganz neu und total gut, weil wir brauchen ja Schlaf und irgendwann kommt er meistens.
Ja. Ja, genau. Ja. Also der kommt sowieso, Insomnie, also die Ein- und Durchschlafstörung. Der Begriff ist eigentlich völlig falsch, ne? Der kommt aus dem Altgriechischen und Insomnie bedeutet nicht schlafen. Wir schlafen aber nicht, sondern irgendwie schlafen wir schon irgendwann mal. Nur vielleicht nicht gut, nicht erholsam genug. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich der Körper den Schlaf holt, den er braucht, sowohl in der Dauer als auch in der Qualität. Zum Beispiel Menschen mit Traumata haben dann vielleicht auch mehr REM-Schlaf, um dann eben dort besser das schlimm Erlebte verarbeiten zu können. Aber im Grunde genommen können wir uns auf unseren Körper verlassen. Wir dürfen den nur nicht behindern dabei. Und das ist halt das, was der Alltag mit uns macht, ne? Die ganze Zeit auf irgendwelche Screens starren, anstelle mal in den Wald zu gehen und dort in die Ferne zu gucken. Also diese ständige Erreichbarkeit macht in uns ein sogenanntes Hyperarousal, also macht uns wachsamer, wacher, lässt uns anspannen. Und dann hat unser Körper die ganze Zeit den Gedanken, irgendwas ist. Wir haben ja Stress. Mit Stress ist immer irgendwas Schlimmes, also schlafen dürfen wir jetzt nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir abends entspannt und müde sind und dann macht unser Körper schon. Da können wir uns drauf verlassen. Und dann ist auch wirklich egal, ob wir eine Jeans anhaben oder einen Schlafanzug anhaben. Der Körper schläft auch in der Jeans.
Ja. Und Entspannung bedeutet ja das Ende der Spannung eigentlich.
Ja, genau.
Ja, ja. Genau. Ja. Also ihr habt es gerade wieder gehört, ich habe es auch die ganze Zeit gesehen, Caroline hat sehr oft gelächelt, während wir jetzt über dieses Thema gesprochen haben und das macht mich ganz arg froh, weil es natürlich schon Thema ist, gerade Depression und Trauma, was irgendwie mit Schwere verbunden ist, ja, und auch jetzt in unserem Gespräch habe ich jetzt auch so einen ganz liebevollen Pragmatismus irgendwie auch von dir gespürt, ja, und dass es Möglichkeiten natürlich gibt, noch und nöcher da wieder rauszukommen und auch wieder in den Schlaf zu finden und dass es auch Behandlungsmöglichkeiten gibt, ne, und ja, Caroline, gibt's noch irgendwas, was du noch hinzufügen willst, musst, was an der Stelle noch unbedingt gesagt werden soll oder ich glaube, wir haben alles, oder? Fehlt noch irgendwas?
Ich habe noch einen ganz interessanten therapeutischen Ansatz.
Ja, erzähl.
Der REM-Schlaf, REM bedeutet ja Rapid Eye Movement, ne? Das sind die schnellen Augenbewegungen. Und es gibt Traumatherapietechniken, die unglaublich effektiv sind, die genau diese schnellen Augenbewegungen aufgreifen. Das heißt, man macht quasi Therapie, da gibt es verschiedene Modi, und lässt die PatientInnen in dem Moment die Augen bewegen. Und diese Therapie ist sehr effektiv und es zeigt mir, dass der Traumschlaf eigentlich unser körpereigenes Antitrauma Programm ist. Das heißt, wenn das gut läuft, dann haben die Menschen weniger Probleme mit den psychischen Belastungen und wenn das halt nicht so gut läuft, ja, dann brauchen die von außen vielleicht Hilfe, dass das besser laufen kann, dass sie das alles besser verarbeiten kann. Ich finde unsere Psyche faszinierend, ne? Wenn wir die in Ruhe lassen und machen lassen, dann wird das schon, es sei denn, die Erlebnisse und die Eindrücke sind zu intensiv, dann muss man sich Hilfe suchen, aber ansonsten, ja, haben wir ganz viele Selbstheilungskräfte.
Ja, und ich finde auch, wir tendieren ja im Moment dazu, so empfinde ich das, jeden Tag 120%. Es muss die richtige Menge Protein, die richtige Menge Supplements zur richtigen Zeit, das richtige Licht zur richtigen Zeit ins Bett. So. Und ehrlich gesagt, für mein Empfinden, ich hoffe, du empfindest es ähnlich, aber wenn nicht, bist du eingeladen, es zu sagen, wir müssen noch nicht mal 100. Ja, also ja. Ich finde, je nach Tagesform reichen auch mal 60 bis 80 und definitiv. Unser Körper kann ganz viel und unser Geist und unser Herz auch.
Ja, ich denke eher, dass die 100 die Ausnahme sein sollten. Die 100%, das ist das, was wir mal in extremen Stresszeiten wunderbar aushalten, ist gar kein Problem. Auch das kann unser Körper und unsere Psyche. Aber im Alltag sollten wir tatsächlich bei 60, 70, 80% sein. Und das reicht. Damit sind wir super. Damit sind wir super leistungsfähig und haben eben Kapazitäten für andere Menschen, für schöne Dinge. Ja. Genau. Und sind nicht gleich in der Belastung.
Caroline, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für den Einblick in die menschlichen Köpfe und ja, was wir alle tun können. Und ich danke dir sehr und wünsche dir und allen anderen eine gute Nacht.
Vielen Dank, liebe Eva. Das wünsche ich dir auch.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.